Viele Christen wünschen sich, Gott zu dienen und Frucht zu bringen, geraten aber in Stolpern, wenn das Leben sie scheinbar zermürbt, Türen sich schließen und ihre Kräfte nachlassen. Gerade in solchen unscheinbaren, manchmal schmerzhaften Erfahrungen offenbart sich jedoch ein geistliches Geheimnis. Gott baut seine Diener nicht durch äußeren Erfolg auf, sondern indem er den inneren Menschen stärkt, während der äußere Mensch abnimmt. Wer die Linie von 2. Korinther Kapitel 4 Verse 16 bis 18 versteht, beginnt Leiden und Begrenzungen mit neuen Augen zu sehen und entdeckt darin Gottes Weg, Christus selbst als Schatz in irdenen Gefäßen zum Leuchten zu bringen. Der Dienst des neuen Bundes kommt aus innerer Durchdringung mit Gott. Der Dienst des neuen Bundes beginnt nicht auf der Kanzel, sondern im Verborgenen des Herzens. Was einen Diener dieses Bundes von bloßer religiöser Aktivität unterscheidet, ist nicht zuerst, was er weiß, sondern wer er geworden ist. Die neutestamentlichen Apostel hatten nicht nur Botschaften, sie waren selbst eine Botschaft. Paulus schreibt, deswegen, weil wir diesen Dienst haben, wie uns Barmherzigkeit erwiesen worden ist, verlieren wir nicht den Mut. Der Dienst, von dem er spricht, ist untrennbar mit der Barmherzigkeit verbunden, die an seinem inneren Menschen geschehen ist. Gott hat sich in sein Wesen hineingeschrieben, so wie er im Blick auf den neuen Bund verheißen hat, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Was Paulus weitergibt, ist nichts Äußerliches, es ist das, was in ihn selbst hineingeprägt wurde. In den Kapiteln 3 und 4 sehen wir zunächst, dass die Apostel aus Gott selbst zusammengesetzt wurden. Diese Zusammensetzung war alles in Bezug auf ihr Leben und Verhalten. Jeder Aspekt ihres Lebens und Verhaltens beruhte auf dieser Zusammensetzung. Außerdem verschaffte ihnen diese Zusammensetzung die Lebensversorgung mit Kraft, Stärke, Reichtum, Weisheit und sogar mit dem Dienst. Sie dienten mit dem, was in sie hinein zusammengesetzt worden war. Die Apostel predigten nicht etwas, was sie nur gehört oder gelehrt bekommen hatten. Was sie darreichten, war nicht etwas, das ihnen lediglich in einer Vision offenbart worden war. Was sie predigten, lehrten und darreichten, war ganz und gar das, was in sie hinein zusammengesetzt worden war. Darum sind seine Briefe keine distanzierten Traktate, sondern gelebte Theologie. Zwischen der Person und der Botschaft klafft kein Spalt. Wenn er von Kreuz, Gnade, Auferstehungsleben und Herrlichkeit spricht, schreibt ein Mensch, dessen eigenes Leben unter dem Kreuz steht, der Gnade lebt und von Auferstehung getragen wird. So entsteht jener Dienst, den Gott vom Anfang der Schrift an im Blick hat, von 1. Mose an, wo er sich ein Volk in Gemeinschaft mit sich schafft, bis zur Offenbarung, wo eine geschmückte Braut in Herrlichkeit erscheint. Gottes Ziel ist, sich Menschen zu gewinnen, die mit Christus durchdrungen sind, mit ihm gekreuzigt leben und in deren innerem Menschen Christus Gestalt angenommen hat. Ein solcher Dienst bringt nicht bloß Informationen über Gott, sondern reicht Gott selbst als Lebensversorgung dar. Wer diesem Weg folgt, mag äußerlich unscheinbar bleiben, doch sein Leben gewinnt Gewicht in Gott. Und gerade darin liegt Trost, auch uns will der Herr nicht zu religiösen Funktionären machen, sondern zu Briefen Christi, in die er sich selbst Zeile für Zeile hineinschreibt, bis unser Sein immer freier, stiller und klarer seinen Christus widerspiegelt. Je tiefer diese innere Durchdringung geht, desto weniger muss der Diener sich selbst inszenieren. Er ist nicht mehr dauernd damit beschäftigt, etwas zu bringen, weil er weiß, dass Gott ihn selbst zum Gefäß und Inhalt des Dienstes macht. Das nimmt den Druck, ständig originell sein zu müssen, und schenkt eine stille Freiheit, Gott darf sich Zeit lassen. Wachstum im Leben bis zur Reife geschieht nicht in Sprüngen, sondern in vielen unscheinbaren Schritten. Doch jeder Tag, an dem Gottes Geist etwas mehr in unser Inneres schreibt, durch Wort, Umgang, Korrektur, Freude und Leid, macht unseren Dienst ein Stück realer. So wird aus einem Christen, der viel über Christus reden kann, langsam ein Mensch, in dem man Christus erkennt. Das ist die Richtung, in die der neue Bund uns zieht, weg von einer Religiosität der Formen, hin zu einem Leben, in dem Gott selbst das Eigentliche ist, das in uns lebt, uns trägt und durch uns anderen zuteil wird. Deswegen, weil wir diesen Dienst haben, wie uns Barmherzigkeit erwiesen worden ist, verlieren wir nicht den Mut. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Wer diese Sicht auf den Dienst des neuen Bundes annimmt, beginnt sein geistliches Leben anders zu deuten. Zeiten der Stille, der Zurechtweisung, des scheinbaren Stillstands verlieren ihren bedrohlichen Charakter und werden zu Räumen, in denen Gott weiter an der inneren Konstitution arbeitet. Statt sich an äußeren Erfolgen zu orientieren, wächst die Sehnsucht, innerlich wahr, durchdrungen und fest in Christus zu werden. Das verändert auch den Blick auf Gemeindearbeit, Programme und Aufgaben bleiben wichtig, aber sie werden nicht länger Träger unserer Identität. Tragend wird, dass Gott sich in Menschen hineinschenkt und durch gereifte, gebrochene, von ihm erfüllte Leben seinen Sohn sichtbar macht. Wer so denkt, kann auf dem Weg bleiben, auch wenn die eigene Wirkung überschaubar scheint, im Vertrauen, dass der Herr viel mehr an der Tiefe der Diener interessiert ist als an der Breite ihres Wirkungsfeldes. Der äußere Mensch wird verzehrt, der innere Mensch wird erneuert. Wenn Paulus sagt, darum verlieren wir nicht den Mut, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert, beschreibt er eine Spannung, die jeder ernsthafte Nachfolger Christi kennt. Der äußere Mensch, unser Leib und die alte seelische Lebensweise, die sich auf eigene Kraft, eigene Klugheit und starke Gefühle stützt, nimmt ab. Gesundheit, Energie, Möglichkeiten, auch mancher natürliche Enthusiasmus werden durch Widerstände und Begrenzungen angegriffen. Der innere Mensch hingegen, unser wiedergeborener Geist mit einer von Gott erneuerten Seele, wird frisch, klar und tragfähiger. Gott verschont den äußeren Menschen nicht, weil er ihn nicht retten, sondern überwinden will. Er löst uns aus der Faszination für unsere natürliche Stärke, damit der Schatz Christi im inneren Menschen Raum gewinnt. In Vers 16 sagt Paulus, dass unser äußerer Mensch verfällt. Der äußere Mensch ist unser Leib und unsere Seele, wobei der Leib ihr Organ und die Seele ihr Leben und ihre Person ist. Der innere Mensch ist unser wiedergeborener Geist mit unserer erneuerten Seele. Der wiedergeborene Geist ist sein Leben und seine Person, und die erneuerte Seele ist sein Organ. Das Leben der Seele muss verleugnet werden, aber die Funktionen der Seele, Verstand, Wille und Gefühl, müssen erneuert und erhöht werden, indem sie unterworfen werden, damit sie von dem Geist, der Person des inneren Menschen, gebraucht werden können. Dieses Werk Gottes geschieht nicht durch fromme Selbstvervollkommnung, sondern durch Situationen, die wir uns nie ausgesucht hätten. Das Seelenleben mit seinen eigenen Plänen und Sicherheiten wird in Frage gestellt, manchmal regelrecht zerbrochen. Jesus hatte es angekündigt, wer immer sein Seelenleben retten will, wird es verlieren, doch wer immer sein Seelenleben um meinetwillen verliert, wird es finden. Gott nimmt uns nicht die Persönlichkeit, aber er nimmt der Seele die Herrschaft. Ihre Funktionen, Denken, Wollen, Fühlen, sollen nicht ausgelöscht, sondern erneuert und dem Geist unterstellt werden. So wird der innere Mensch fähig, das zu tragen, was Gott ihm anvertraut. Während der äußere Mensch abnimmt, wird der innere Mensch zum Ort der Frische, des Trostes, der Widerstandskraft. Das, was uns scheinbar schwächt, wird zur Gelegenheit, dass das Auferstehungsleben in uns Gestalt gewinnt. Gott spart seine Diener nicht aus der Realität des Verfalls aus, aber er lässt sie dort etwas lernen, was ohne diesen Weg verborgen bliebe. In der äußeren Schwächung beginnt er, den inneren Menschen zu stärken, manchmal sehr leise, fern jeder großen Empfindung. Man entdeckt, dass Glaube nicht identisch ist mit ständigem Hochgefühl, sondern mit einem gewachsenen Vertrauen, das mitten in Müdigkeit und Unklarheit an Christus festhält. So entsteht eine andere Art von Autorität, nicht die eines unberührbaren Helden, sondern die eines Menschen, der gekennzeichnet ist vom Kreuz und zugleich von einem tiefen Frieden. Solche Menschen tragen keine Maske des Starkseins mehr, sie wissen um ihre Zerbrechlichkeit und gerade dadurch wird Raum für den, der gesagt hat, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Wer auf diese Weise den eigenen äußeren Verfall im Licht Gottes liest, muss nicht zynisch werden. Das Älterwerden, das Erschöpfen von Möglichkeiten, das Zerbrechen von Illusionen, all das verliert den Charakter einer bloßen Niederlage. Es wird zum stillen Werkplatz Gottes. Der Blick verschiebt sich, weg von der Frage, wie viel ich noch leisten, darstellen und sichern kann, hin zu der Frage, wie viel Christus in mir Gestalt gewinnen darf. In diesem Licht verliert auch der Dienst seinen Charakter als Bühne, auf der der äußere Mensch glänzt. Er wird mehr und mehr Ausdruck des inneren Menschen, der von Gott berührt, gereinigt und gestärkt ist. Das kann leise, unspektakulär und verborgen sein, und doch vor Gott von großem Gewicht. So wird jeder Tag, an dem der äußere Mensch ein wenig mehr verfällt, zugleich ein Tag der Hoffnung, Gott hat eine neue Gelegenheit, den inneren Menschen zu erneuern. Darum verlieren wir nicht den Mut, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Wer lernt, den Verfall des äußeren Menschen im Licht dieser Wahrheit zu deuten, wird milder mit sich selbst und anderen. Perfektionsdruck, Selbstanklage und der Zwang, immer stark sein zu müssen, verlieren an Macht. An ihre Stelle tritt ein stilles Einverständnis mit Gottes Weg, er ist nicht gegen uns, wenn er uns schwächt, sondern für uns. So wächst die Bereitschaft, auch Begrenzung, Krankheit, enttäuschte Erwartungen und das Älterwerden nicht nur als Feinde, sondern als Werkzeuge in Gottes Hand wahrzunehmen. Das macht dankbar für jede stille Erneuerung im inneren Menschen, für jede neue Klarheit, jeden vertieften Frieden, jedes gewachsene Vertrauen und schenkt Gelassenheit, weil wir wissen, nicht der Zustand unseres äußeren Menschen entscheidet über die Frucht unseres Lebens, sondern die Realität des Christus in unserem inneren Menschen. Leid als leichte Drangsal und das ewige Gewicht der Herrlichkeit. In den Worten des Apostels klingt eine erstaunliche Deutung des Leidens an, denn die augenblickliche Leichtgewichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt für uns auf eine immer überragendere Weise ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Paulus verharmlost die Drangsal, die er erlitten hat, nicht, er setzt sie in Relation zur Ewigkeit. Was sich im Moment schwer, lang und kaum auszuhalten anfühlt, wird im Licht der kommenden Herrlichkeit zu einer Leichtgewichtigkeit. Nicht weil die Schmerzen gering wären, sondern weil die Herrlichkeit unermesslich groß ist. Herrlichkeit meint hier nicht nur ein strahlendes Ambiente, sondern den Ausdruck Gottes selbst als Auferstehungsleben in uns. Jeder Weg unter dem Kreuz, jedes Getötetwerden, das Gott zulässt, hinterlässt Spuren dieser Herrlichkeit im Inneren. Leid wird nicht romantisiert, aber es bleibt auch nicht sinnlos. In Vers 17 sagt Paulus, denn unsere momentane leichte Bedrängnis bewirkt für uns, mehr und mehr über die Maßen, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Die Bedrängnis hier bezieht sich auf das Getötetwerden, das Wirken des Kreuzes. Wörtlich bedeutet mehr und mehr über die Maßen, übermäßig bis zum Übermaß. Das ewige Gewicht von Herrlichkeit steht im Gegensatz zu der momentanen leichten Bedrängnis. Die Herrlichkeit hier ist der Ausdruck Gottes als Auferstehungsleben und steht im Gegensatz zur Bedrängnis. Die momentane leichte Bedrängnis bewirkt für uns ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Dieses Gewicht von Herrlichkeit wird zur Schönheit der geschmückten Braut werden. Entscheidend ist, wie unser Blick ausgerichtet ist. Paulus fährt fort, weil wir den Blick nicht auf die Dinge richten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht, denn die Dinge, die man sieht, sind zeitlich. Die Dinge aber, die man nicht sieht, sind ewig. Die sichtbaren Dinge, Umstände, Meinungen, Erfolge oder Niederlagen, drängen sich vor, sie wollen definieren, wer wir sind und wie es um uns steht. Die unsichtbaren Dinge, Gottes Treue, Christi Gegenwart, die kommende Herrlichkeit, die Vorbereitung der Braut, sind ebenso real, aber nicht auf den ersten Blick erfassbar. Wenn Gott unsere Drangsal arbeiten lässt, geschieht ein geheimnisvoller Tausch, die gleiche Erfahrung, die einen Menschen bitter, hart und misstrauisch machen könnte, wird zum Ort, an dem ein anderer sanfter, tiefgründiger und christusähnlicher wird. Der Unterschied liegt nicht in der Intensität des Leidens, sondern in der Ausrichtung des Herzens. In diesem Zusammenhang spricht Paulus davon, dass die Leichtgewichtigkeit unserer Bedrängnis ein Gewicht an Herrlichkeit wirkt. Bedrängnis nimmt uns etwas, Herrlichkeit gibt uns etwas. Bedrängnis schneidet ab, Herrlichkeit fügt hinzu. Das Gewicht der Herrlichkeit ist kein äußeres Prestige, sondern eine innere Substanz, Echtheit, Demut, ein Festhalten an Gott auch ohne sichtbare Beweise, eine gewachsene Fähigkeit zu trösten und mitzutragen. All dies gehört zur Schönheit der Braut Christi, die in der Offenbarung erscheint, nicht als abstraktes Ideal, sondern als Gemeinschaft von Menschen, die durch viele Drangsal hindurch geprägt wurden. In ihnen spiegelt sich etwas von dem, der selbst durch Leiden zur Vollendung geführt wurde. So erhält das, was uns heute bedrückt, einen anderen Horizont, es steht in Beziehung zu einer zukünftigen Herrlichkeit, die auch uns einschließt. Wer diese Perspektive mehr und mehr einnimmt, erlebt, dass Drangsal nicht das letzte Wort hat. Der Blick bleibt nicht am Schmerz hängen, sondern sucht, manchmal tastend, manchmal nur im Vertrauen, nach dem, was Gott in der Tiefe wirken will. Das macht das Leid nicht weniger schmerzhaft, aber es nimmt ihm den Charakter des Absurden. Es entsteht eine stille Hoffnung, kein Tränenweg ist vergeblich, keine Nacht bleibt unfruchtbar, wenn Gott sie in seine Geschichte mit uns einwebt. So verwandelt der Herr unsere Biografie. Menschen, die äußerlich gezeichnet sind von Brüchen, tragen innerlich eine Würde, die nicht selbst gemacht ist. Sie sind nicht unverwundbar, aber sie sind in Gott verwurzelt. Und eben das ist die Art von Herrlichkeit, die bleiben wird, wenn alle sichtbaren Dinge vergangen sind. Denn die augenblickliche Leichtgewichtigkeit unserer Bedrängnis bewirkt für uns auf eine immer überragendere Weise ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Weil wir den Blick nicht auf die Dinge richten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht, denn die Dinge, die man sieht, sind zeitlich, die Dinge aber, die man nicht sieht, sind ewig. Wer seine Drangsal in der Perspektive dieses ewigen Gewichts der Herrlichkeit betrachtet, wird innerlich freier. Der Druck, das eigene Leben kontrollieren, erklären oder rechtfertigen zu müssen, lässt nach. An seine Stelle tritt das Vertrauen, dass Gott selbst der Deuter unserer Geschichte ist. So kann im Herzen ein leiser Mut wachsen, der weder Leid verklärt noch sich ihm ausliefert, sondern inmitten der Spannungen an Christus festhält. Diese Haltung verändert auch den Umgang mit anderen, statt vorschnell zu urteilen oder sich über fremde Brüche zu erheben, wächst Mitgefühl und Ehrfurcht vor den verborgenen Wegen Gottes mit einem Menschen. Drangsal bleiben ernst, aber sie werden von der Hoffnung umfangen, dass Gott sie in Herrlichkeit verwandeln kann, in unserem Leben und im Leben derer, die uns anvertraut sind. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Schatz in unseren irdenen Gefäßen bist und dass kein Leiden, keine Begrenzung und keine Enttäuschung vergeblich ist in deiner Hand. Du siehst, wo unser äußerer Mensch müde geworden ist und wo wir uns vom Druck der Umstände überwältigt fühlen. Stärke unseren inneren Menschen durch deinen Geist, erneuere unser Denken und erfülle unser Herz mit der Gewissheit, dass du uns durch alles hindurch mehr in dein Bild verwandelst. Lass deine Auferstehungskraft gerade dort wirksam werden, wo wir schwach sind, und erfülle uns mit der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, die du für uns bereithältst. Segne unser verborgenes Leben mit dir, damit aus unserem Sein ein Dienst hervorgeht, der dich ehrt, die Gemeinde aufbaut und deine Braut schmückt. Amen.